Schöne Bilder, oder? Ein Neuanfang. Fast schon zu schön, um wahr zu sein, diese Bilder. Angefangen von absoluter Gesundheit bis hin zur Harmonie in der Natur. Soll ich lieber an das Kanzelmikro gehen, ja? Ich glaube, sonst habt ihr Schwierigkeiten, mir zu folgen und ich auch, mich zu konzentrieren. Ich fange noch mal an. Schöne Bilder, die Jesaja uns da malt. Fast schon zu schön, um wahr zu sein. Vielleicht mögt ihr das einwenden. So schillernde Bilder von der vollständigen Gesundheit bis hin zur Harmonie in der Natur. Und dann sogar Blinde sehen, Taube hören, Gelähmte springen. Stumme Jubeln. Keine Rede von Klimakatastrophe oder verheerenden Stürmen. Ja, und sogar dein und mein Charakter geben keinen Grund mehr, um Anstoß daran zu nehmen. Das ist ja eigentlich unglaublich, oder? Nur noch Geheiligte, Erlöste und Befreite sind da miteinander auf dem Weg. Keiner wird sich mehr verlaufen, keiner mehr unnötige Wege gehen, sondern direkt zum Ziel kommen. Das hört sich eher an wie eine Utopie, also ein Bild von der Zukunft, die man nicht so richtig glauben kann, als eine realistische Vorstellung von der Zukunft. Dabei sind diese Worte als handfestes prophetisches Wort für Leute in einer ausweglosen Situation gemeint. Mach die erschlafften Hände wieder stark, die zitternden Knie wieder fest. Ruf den verzagten Herzen zu, fasst wieder Mut, habt keine Angst. Seht euer Gott, er selber kommt, er will euch befreien. Die Ausgangslage. Sie sitzen fest. Und zwar in der babylonischen Gefangenschaft. Der Prophet soll den Gefangenen im Exil, im Auftrag Gottes, verkünden, dass sie eine grandiose Zukunftsperspektive haben. Eine Zukunft, für die es sich zu leben lohnt, an die sie glauben können. Den Angehörigen des Volkes Israel wird ein Bild vor Augen gemalt, das ihnen hilft, durchzuhalten, bis es dann endlich soweit ist. Kennst du das? Nur noch dreimal schlafen, dann ist Weihnachten. Naja, mit dem dreimal, das stimmt nicht so ganz. Ihr wisst es wahrscheinlich besser, wie viel wissen wir noch? Wie viel Mal warten wir noch? Werden wir zu wenig für die noch was vorzubereiten haben? Für andere doch viel zu lang? So, habt ihr gar nicht so präsent, ja? 15 Mal, nur noch 15 Mal schlafen, dann ist Weihnachten. Für die einen zu lang, für die anderen zu kurz. Zu kurz für die Vorbereitung. Aber in jedem Fall, dann beginnt etwas, worauf man sich freut. Vielleicht die romantische Stimmung, die Zeit für die Familie, die Zeit, die Geschenke auszupacken und zu genießen. Oder, wie ich finde, die Zeit zwischen den Jahren, die irgendwie so ein bisschen wie stehen zu bleiben scheint. Eine Auszeit aus dem ganzen Trubel. Dafür lohnt sich die Vorbereitung. Mir geht es so, wenn ich denke, ach, nur noch einen Monat, dann bricht der ersehnte Urlaub im Süden an. Liegen direkt am Strand. Ich weiß schon, welche Ausflugsziele ich ansteuern will, wo ich mein Lieblingseis bekomme. Ich freue mich auf einen lauschigen Abend, lauschige Abende auf der Veranda. Was ist es bei dir, dass dir die Zeit verkürzt, dass dich durchhalten lässt? Es ist der Gedanke, nur noch diese Biegung, dann hast du dein Laufpensum für heute geschafft, dann darfst du dich ausruhen, kannst stolz auf dich sein, was du geschafft hast, fühlst dich besser. Oder nur noch diese Klassenarbeit, dann ist endlich Schluss mit der Paukerei. Dann beginnt endlich das richtige Leben, wo du zeigen darfst, was du praktisch kannst. So ähnlich funktioniert das, oder? Manche freuen sich auch darauf, endlich studieren zu dürfen, vielleicht nochmal richtig zeigen zu können, was sie lernen können. Was ist es bei den Hörern? Warum haben sie das nötig? In welcher misslichen Lage stecken sie? Was hat sie hoffnungslos gemacht oder aufgeben lassen? Es sind Altlasten, die sie mitschleppen. Es ist ihre Vergangenheit. Über Jahrzehnte haben die Könige Israels das Land runtergewirtschaftet, für eine Spaltung in zwei Hälften gesorgt, so wie in Korea, Norden und Süden, oder bis vor knapp 20 Jahren in den Westen und Osten Deutschlands. Die Führungsriege beider Teile verstand sich blind darauf, sich im Ausland Feinde zu machen. Und vor allen Dingen verstanden sich darauf, Gott zu vernachlässigen, das Volk zum Götzendienst zu verführen, also sie in die Irre und damit weg von der Quelle des Lebens zu führen. Die Armen ausbeuten, damit sie selbst sich Prachtbauten errichten konnten, verstaatlichten sie kurzerhand die ertragreichsten Weingärten und die Weingärtner wurden enteignet. Verschuldung wurde auf die Spitze getrieben und Inkassohaie von höchster Instanz geschützt. Wer nicht zahlen kann, ist als Selbstschuld. Regeln für Privatinsolvenzen wurden kurzerhand ausgesetzt. Damit zerstörten die Einflussreichen im Volk Israel zahllose Hoffnungen auf einen Neuanfang für Menschen. Gottes Gebote sahen solche Regeln vor, die vor Überschuldung schützten, aber die Mächtigen scherten sich nicht darum. Zur Strafe nun saß eben diese Oberschicht, die auf Kosten der Armen gelebt hatte, fest im fernen Reich des Ostens unter Menschen, deren Sprache sie nicht verstanden und deren Religion sie befremdete. Das Gute an der Geschichte: das Exil blieb nicht ohne Wirkung. Die raffgierigen und unverbesserlichen Machtmenschen kommen zur Besinnung. Plötzlich dämmert ihnen, was ihnen ihr Glaube zu geben hat und dass diese Vorzüge ja für alle gleich bestimmt sind. Sie sehnen sich zurück nach ihrer Heimat. Nicht nur nach Grund und Boden, sondern tatsächlich auch nach der Gemeinschaft, die Gott stiftet durch ihren gemeinsamen Glauben. Der eine Gott, der aus ihnen, den vielen Stämmen, sie zu einem Volk geeint hat. Obwohl sie ja im wahrsten Sinne Brüder sind, waren sie sich in der Vergangenheit oft Spinnefeind, haben sogar Kriege gegeneinander geführt. Aber geläutert durch die Gefangenschaft erkennen sie, was sie verspielt haben. Und Gott, wie lautet seine Reaktion? Sagt er: ja, seht ihr, das habt ihr jetzt davon. Ich hätte da großes Verständnis für. Er hat sich ja vorher immer wieder bemüht, mit endloser Geduld, aber ohne Erfolg. Was haben wir vorhin gesungen in dem Adventslied? Lieb ist seine Macht. Seine Reaktion fällt anders aus, als wir das vielleicht eben erwarten. Und sie finden wir auch hier in diesem Text. Er schaut auch die, die ihm den Rücken zudrehen, mit Liebe an. Die der Herr befreit, kehren heim, voll Jubel kommen sie zum Zionsberg. Aus ihren Augen strahlt grenzenloses Glück. Sorgen und Seufzen sind für immer vorbei. Gott freut sich über die Reue in den Reihen seiner Leute. Er hat kein Gefallen daran zu bestrafen. Viel lieber möchte er einen Neuanfang und den so grandios wie möglich mit ihnen feiern und gestalten. Und Gott sieht auch genau hin. Er hat deutlich wahrgenommen, dass die Zeit in der Fremde etwas mit ihnen gemacht hat. Sie sind entmutigt, kraftlos, hoffnungslos geworden. Aber dabei soll es nicht bleiben. Kein Triumph nach dem Motto: Ziel erreicht, ich habe sie klein gekriegt. Stattdessen mutmachende Worte. Keine Durchhalteparolen nach dem Motto: naja, wird schon wieder, ist doch nur halb so schlimm. Stattdessen ein erstaunlicher Neuanfang. Das Erstaunliche an diesem Text in Jesaja 35 ist ja, dass die Ersten, die angeredet werden, gar nicht die Betroffenen sind, sondern die Natur, die Schöpfung. Den Versen, die wir gehört haben, geht folgender Wortlaut in Jesaja 35, Vers 1 und 2 voraus. Die Steppe soll sich freuen, das dürre Land soll glücklich sein, die Wüste jubeln und blühen. Mit Blumen soll sie sich bedecken, jauchzen und vor Freude schreien. Herrlich wie der Libanon soll sie werden, prächtig wie der Berg Karmel und wie die Ebene Scharon. Dann sieht das Volk die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht und Hoheit unseres Gottes. Steppe und Wüste können sich vor Freude nicht mehr halten. Also ich kenne Jauchzen und Freudengeschrei eher so aus dem Kindermund, unbedarft und ungezwungen, aber bei dürrem Land und einer öden Wüste käme mir das nicht so richtig in den Sinn. Und damit scheint so viel schon mal klar. Es geht um eine absolute Ausnahmeerscheinung, um ein Wunder, sondergleichen, was Gott seinen Leuten hier ankündigt. Das ist nicht einfach der Lauf der Dinge. Erst ist selbst verbockt und dann, naja, wird es anschließend irgendwie von selbst schon besser. Oder es renkt sich wieder ein. Nein, so einfach läuft das im Leben nicht. Für einen Neuanfang ist mehr nötig. Der entsteht nicht aus dem Nichts, der kommt auch nicht von selbst. Er ist auch nicht ohne eigenes Zutun zu haben. Und dafür ruft Gott Zeugen herbei, seine Schöpfung. Das, was den Israeliten blüht, ist so wenig zu erwarten wie die Tatsache, dass es auf einmal in der Wüste Quellbäche hervorbrechen. Unter natürlichen Umständen unmöglich. Aber das Volk Gottes hat es mit dem lebendigen und dem mächtigen Gott zu tun. Ihr sollt erkennen, dass ich Gott bin und zu mir beten. Das steckt dahinter. Das ist das Ziel. Gott will diese ursprüngliche und intensive Beziehung erneuern und befestigen. Macht die erschlafften Hände wieder starr. Darin steckt ein Aufruf zu erneuertem gemeinsamen Gebet. Gebetet wurde mit erhobenen Händen und Armen. Also, wenn die Hände so schlaff herunterhängen, dann zieht das auch schnell den Kopf mit runter. Hebt die Hände zum Gebet, steht da eigentlich. Gebetet wird mit erhobenen Händen und Armen, Ausrichtung nach oben, auf Gott. Vielleicht kennt ihr das von dem Beispiel von Mose, dessen Arme von zwei Leuten gestützt werden muss, damit er länger beten kann. Wir sagen oft, auf die Haltung kommt es nicht an, es kommt auf die innere Haltung an. In 2. Mose 17, Vers 12, als Mose die Hände immer schwerer wurden, brachten Aaron und Hur einen Stein herbei, auf dem Mose sitzen konnte. Sie selbst standen rechts und links von ihm und stützten seine Hände, bis die Sonne unterging. Die Ausrichtung auf Gott, die soll wieder bestärkt und erneuert werden. Auch die wackligen Knie in diesen Versen, die gestärkt werden sollen, zeigen also, es geht um das verstummte Gebet und das soll erneuert werden. Wir könnten also auch übersetzen, nehmt eure Beziehung zu Gott wieder auf, betet wieder gemeinsam, überlasst es nicht dem Zufall, ob ihr mit Gott in Verbindung seid. Gottes Neuanfang nimmt dich also auch in Anspruch. Du bist gefragt. Seine Zuwendung übergeht dich nicht. Im Gegenteil, du bist beteiligt. Es kommt darauf an, ob du auch willst, dass die Beziehung zu Gott wieder intensiver wird. Gott will, dafür gibt es Zeugen. Dafür krempelt Gott die Natur um. Was ist mit dir? Wie viel investierst du in die Beziehung zu Gott. Vorher zeigt sich Gott. Ja, sogar noch mehr. Gott ist schon längst da, ganz unabhängig davon, ob du ihn erwartest. Diese Botschaft spricht deutlich aus diesem Bild von den blühenden Wüstenlandschaften. Gott lässt sich nicht aufhalten. Und es ist dann so, weil Gott zu dir kommt, bekommst du auch die nötige Kraft zu beten. Die nötige Kraft aufzustehen, statt resigniert sitzen zu bleiben, die Hände aktiv Gott entgegenzustrecken, anstatt dass sie schlaff herunterhängen. Das alles bewirkt der Advent, die Ankunft Gottes. Das öffnet deinen und meinen Mund. Wir können uns gegenseitig Mut zusprechen. Denn die Sache im Glauben ist nichts für Einzelkämpfer, sondern das ist für die Gemeinschaft gedacht. Gemeinde ist ein Programm Gottes. Gemeinde ist die Idee Gottes. Wenn wir sagen, gemeinsam sind wir stark, dann gilt das dann, wenn du dem anderen die Angst nimmst, was er von dir zu erwarten hat, damit er nicht in der Ungewissheit zappeln muss. Gott stellt klar, was sein Volk von ihm zu erwarten hat, wenn er kommt. Er kommt nicht, um abzurechnen, sondern um aufzurichten. Gemeinsam sind wir stark. Das gilt dann, wenn du dem anderen Mut zusprichst, anstatt ihn mit Vorwürfen zu belegen. Wenn Gott kommt mit seiner Macht, und lieb ist seine Macht, haben wir gerade gesungen und entdecken wir auch in diesem Text, dann übersieht er dadurch nicht, was ihm völlig gegen den Strich geht. Ruft den verzagten Herzen zu, fasst wieder Mut. Habt keine Angst, seht euer Gott, er selber kommt, er will euch befreien. Er übt Vergeltung an euren Feinden. Gott sieht, was im Weg steht, was stört. Gott räumt Feindliches und Störendes zur Seite. Und deshalb, wenn Gott kommt, wäre es gut, ihm nicht im Weg zu stehen und nicht an Altlasten festzuhalten, sondern ihm Platz zu machen für nötige Aufräumarbeiten. Aber auf diesen Seitenblick, diesen kritischen Blick, liegt nicht das Gewicht dieses Textes, unseres Adventstextes. Es geht nämlich gleich weiter mit Erwartungen, die alle Grenzen sprengen, die alle Fesseln lösen, alle Behinderungen aus dem Weg räumen. Blinde sehen, Taube hören, Gelähmte springen, Stumme jubeln. Das sind Wunder. Und mit diesen Wundern wird deutlich, so sehr Gott dich nicht übergeht bei dem Neuanfang, so sehr Gott dich beteiligt an dem Neuanfang, so wenig kannst du ihn selbst bewirken. Die erneuerte Kraft zum Beten bekommst du geschenkt. Sie liegt nicht in dir. Du musst und kannst sie nicht einfach nur entdecken oder entwickeln. Es geht um etwas Neues. Etwas, das du nicht selbst produzieren kannst, sondern etwas Neues, von dem du vorher nicht ahnen konntest, wie es sein wird. Und dazu hilft ein entschiedener Perspektivwechsel. Mir ging es diese Woche so, gegen Ende der Woche, dass ich dachte, ja, das fühlt sich genauso an, wie es in dem Kalender der andere Advent steht. Die, die das kennen, mögen sich einen Moment zurückhalten. Als ich das gelesen habe, und ich lese uns das jetzt mal gemeinsam, ihr könnt es sogar mitlesen, hier vorne. Advent heißt warten. Nein. Die Wahrheit ist, dass der Advent nur laut und schrill ist. Ich glaube nicht, dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann, dass ich den Weg nach innen finde, dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt. Es ist doch so, dass die Zeit rast. Ich weigere mich zu glauben, dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint, dass ich mit anderen Augen sehen kann. Es ist doch ganz klar, dass Gott fehlt. Ich kann unmöglich glauben. Nichts wird sich verändern. Es wäre gelogen, würde ich sagen, Gott kommt auf die Erde. Und während ich diese Zeilen las, dachte ich, das ist ja mal mutig von so einer Redaktion, so einen kritischen, vielleicht ehrlichen Text abzudrucken. Gleichzeitig dachte ich aber auch, naja, das ist aber auch eine Perspektive, die einem jede Hoffnung nimmt. Wenn man da erstmal drin ist, in dieser Abwärtsspirale, da kommt man nicht mehr so schnell wieder raus. So fühlte ich mich dann auch in dem Moment. Und dann entdeckte ich den Hinweis, und jetzt liest das Ganze noch einmal in umgekehrter Reihenfolge. Also von unten nach oben. Gott krempelt alles um. Wir lesen es von unten nach oben. Gott kommt auf die Erde. Es wäre gelogen, würde ich sagen, nichts wird sich verändern. Ich kann unmöglich glauben, dass Gott fehlt. Es ist doch ganz klar, dass ich mit anderen Augen sehen kann, dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint. Ich weigere mich zu glauben, dass die Zeit rast. Es ist doch so, dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt. Dass ich den Weg nach innen finde. Dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann. Ich glaube nicht, dass der Advent nur laut und schrill ist. Nein, die Wahrheit ist, Advent heißt warten. Wow, tatsächlich, es kommt auf die Perspektive an, von welcher Seite ich es betrachte. Es geht also nicht darum, dass ich euch das Blaue vom Himmel versprechen muss, was sich alles ändert oder alles geändert hat in meinem Leben, das kann ich nicht. Ich kann von keinen großen Wundern erzählen. Aber von diesem einen kleinen Wunder, diese Woche, gegen Ende der Woche, also zu dem Zeitpunkt, da die Zeit knapper wird, um gute Predigtgedanken zu sammeln, diese Perspektive mit Hilfe dieses Textes verlieh mir tatsächlich einen neuen Blick. Ich war so ein bisschen in dieser Abwärtsspirale schon drin und dann konnte ich wieder an die Stelle treten, an der ich am Anfang des Advents gestanden hatte. Als ich von einer kurzen Dienstreise nach Hause kam und für mich plötzlich der Advent hervorleuchtete. Vor kurzem, also 3 Tage zuvor noch, Toten Sonntag. Und dann, als ich zur Tür hereinkam, leuchteten mir die Vorboten des Weihnachtsfestes entgegen, in Form von dem Adventskranz und dem quer durch den Raum gespannten Adventskalender. Die Farben Rot und Grün dominierten das Bild, das meine Augen wahrnahmen. Eine verklärte Stimmung stellte sich bei mir ein. Natürlich ist das nicht alles, eine solche Stimmung. Aber sie ist ein Anfang. Dieses Wort aus Jesaja 35 ist der Anfang. Der Anfang des Perspektivwechsels. Und der lautet, wir steuern nicht auf den Weltuntergang zu, sondern auf einen Neuanfang. Ein Neuanfang, der uns Mut macht, neue Kraft verleiht für das Hier und Jetzt. Nämlich schon hier und jetzt in dem Licht dieser Zukunft zu leben. Den Alltag zu gestalten, für Verhältnisse zu sorgen, die dieser Zukunft entsprechen. Auch wenn wir weder allgemeine Gesundheit noch allgemeine Gerechtigkeit herstellen können, aber weil ich weiß, dass dies der Wille Gottes ist, setze ich mich dort, wo ich Einfluss habe, dafür ein, dass es gerecht zugeht. Oder dort, wo ich unterstütze, möchte ich dafür Sorge tragen, dass Menschen auf ihre Gesundheit achten, für sich sorgen, sich nicht durch Fremdbestimmung kaputt machen lassen. Und ich selbst gestehe es mir dann auch zu, für mich zu sorgen, sodass mein Lebensrhythmus stimmt. Denn das ist Gottes Wille für dein und mein Leben. Gott sagt dir, die Wege, die du im Leben zu gehen hast, die sind nicht mehr durch wilde Raubtiere bedroht, so mit Vers 9. Also es hat ein Ende mit den übermächtigen Zeitfressern, Schluss mit faulen Tricks, womit dir übel mitgespielt wurde. All das hat jetzt schon keine Macht mehr über dich. Denn du gehst auf Gottes Zukunft zu. Auf die Wirklichkeit, die Gott geplant hat, in der du frei und aufrecht deiner Wege gehen kannst. Mit dieser Perspektive kannst du schon jetzt von dieser Kraft leben, von dieser Kraft etwas anzapfen, in dein Leben hineinstrahlen lassen. Du entscheidest, was Macht über dich hat. Du entscheidest, wer etwas mit dir machen darf. Du entscheidest, was du mit deiner Zeit machst. Du empfindest es wahrscheinlich genau umgekehrt. Genau andersherum. Du wünschst dir mehr Zeit für dieses und jenes. Und du wünschst dir vermutlich, die soll mich endlich in Ruhe lassen. Aber du kannst die Umstände und andere Menschen nicht ändern. Du kannst nur dich selbst und deine eigene Einstellung ändern. Und du kannst im Blick auf andere nur auf die Verheißung auf Gottes Mund vertrauen. In der Wüste brechen Quellen hervor. Bäche ergießen sich durch die Steppe. Der glühende Sand verwandelt sich in einen Teich. Und im dürren Land sprudeln Wasserquellen. Im Gottvertrauen kannst du dich ganz zurücknehmen. Du musst nicht die Wüste fruchtbar machen und Quellen hervorsprudeln lassen. Aber indem du auf Gott vertraust, ändert sich deine Perspektive. Du starrst nicht mehr wie das Kaninchen auf die Schlange. Du siehst nicht mehr die versiegten Quellen oder den vertrockneten Boden. Sondern du glaubst an einen Neuanfang, den du nicht aus eigener Kraft herbeiführen musst oder kannst. Damit würdest du dich verheben, würdest scheitern. Neuanfang kannst du dir nur schenken lassen. Vom Neuanfang wirst du überrascht, wie von einem Wunder. Es ist nicht vorhersehbar. Und ich glaube, sonst wäre es ja auch gar kein Neuanfang, sondern die Fortsetzung dessen, was du bereits kennst. Und wenn du ehrlich bist, willst du gar nicht, dass es irgendeine Fortsetzung ist. Es muss etwas Neues sein, sonst bleibt es brüchig und gefährdet, weil es aus dem Material der Vergangenheit gebaut ist. Gott aber baut eine neue Stadt für dich in der Zukunft. Der Perspektivwechsel, die Änderung der Richtung, ist der Glaube an die andere Realität, der Glaube an die andere Wirklichkeit, die unabhängig gilt von den gegebenen Umständen oder Personen, mit denen du zu tun hast. Dafür stehen diese Bilder aus dem Prophetenbuch. Aber eben nicht nur Bilder, nicht nur schöne Bilder. Sondern im Glauben ist es eine Wirklichkeit, die stärker ist als das, was du im Hier und Jetzt an Widerständen erlebst. Im Glauben ist es dein Leben in Freiheit mit Gott, mit neuen Möglichkeiten für dein Hier und Heute.